Ja, ich darf euch auch ganz herzlich grüßen. Ich freue mich immer wieder, wenn wir Gemeinschaft haben dürfen. Aber das wäre zu wenig, einfach nur Gemeinschaft haben zu dürfen untereinander. Sondern es geht um die Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus unter seinem Wort. Und wir wollen heute Morgen einen Psalm betrachten, und zwar den Psalm 34. Wer das also im Stillen mitlesen möchte, Psalm 34. Da hören wir Folgendes. Sein Psalm von David, als er sich vor Abimelech wahnsinnig stellte und dieser ihn von sich trieb und er hinwegging. Und dann heißt es: Ich will den Herrn allezeit preisen. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele rühme sich des Herrn. Die Elenden sollen es hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn und lasset uns miteinander seinen Namen erhöhen. Da ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus all meiner Furcht. Die auf ihn blicken, werden strahlen und ihr Angesicht wird nicht erröten. Da dieser Elende rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, so ihn fürchten, und errettet sie. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Junge Löwen leiden Not und Hunger, aber die den Herrn suchen, müssen nichts Gutes entbehren. Kommt her, ihr Kinder, hört mir zu, ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer hat Lust zum Leben und möchte gern gute Tage sehen? Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht trüben. Weiche vom Bösen und tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Die Augen des Herrn achten auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Das Antlitz des Herrn steht wider die, so Böses tun, dass er ihr Gedächtnis von der Erde vertilge. Als jene schrien, hörte der Herr und rettete sie aus all ihrer Not. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, und hilft denen, deren Geist zerschlagen ist. Der Gerechte muss viel leiden, aber der Herr rettet ihn aus alledem. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines derselben zerbrochen wird. Den Gottlosen wird die Bosheit töten, und die den Gerechten hassen, müssen es büßen. Der Herr erlöst die Seele seines Knechtes, und alle, die auf ihn vertrauen, werden es nicht zu büßen haben. Wir wollen nochmal still werden. So danken wir dir, Herr Jesus Christus, dass du jetzt mitten unter uns bist und dürfen dich herzlich bitten, dass wir dein Wort verstehen. Und damit das überhaupt gelingen da kann, bitten wir dich, dass du uns jetzt dieses Wort aufschließt und dass du dazu uns die nötige Wachsamkeit und Konzentration schenkst. Und so wollen wir deinen heiligen Namen ehren, loben und preisen und dir immer wieder von Herzen Dank sagen. Amen. Ja, liebe Geschwister, das war in der Tat ja, eine schreckliche Situation, in die der David da hineingeraten ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass er sich das wirklich anders gedacht hat, dass er sich das anders vorgestellt hat, als damals der Prophet Samuel zu ihm kam und das Salböl über sein Haupt goss, dass er dann einige Jahre später ja sozusagen vom Hofe des Königs Sauls fliehen musste, weil ihn der Speer des Sauls ja fast also getroffen hätte. Und dann wissen wir, wie die Geschichte weitergeht, dann ist er also weggelaufen, ja wie so ein gejagter Hund, kam in diese Stadt Nobe, in diese Priesterstadt, ja, und hat sich da auf etwas eigenartige Weise helfen lassen. Und da hat er schon bereits gemerkt, dass das Eis unter seinen Füßen brüchig wurde, auf dem er versuchte zu gehen. Und dann ist er weiterhin aus dieser Stadt Nobe geflohen und ist in das Philisterland hineingerannt und hat ausgerechnet bei dem Philisterkönig, also bei dem Erzfeind Israels, versucht, Schutz zu bekommen. Aber irgendwie hat er noch rechtzeitig gemerkt, dass das Ganze eigentlich Schwachsinn war. Und dann hat er noch den letzten Strohhalm gegriffen, den er so hatte. Und wir wissen ja, er stellte sich da wahnsinnig, anscheinend wohl gut gelungen, denn man hatte ihm das wirklich geglaubt, dass er jetzt wirklich am Rad dreht. Er ist aber nochmal da rausgekommen aus dieser ganzen Situation und gelangte dann schließlich in diese Höhle Adullam. Und dort tauchte dann später der letzte Überlebende des Massakers in Nobe auf und berichtete ihm, dass ein gewisser Doeg, ein Edomiter, dem Saul verraten hatte, dass David eben in Nobe war. Und wir wissen, was dann wieder geschehen ist. Dann schickt der Saul ein Legitimationskommando in diese Stadt und lässt 85 Männer ermorden. Und im Rückblick auf diese ganzen Ereignisse, auf diese ganzen schrecklichen Ereignisse, ist jetzt dieser Psalm 34 entstanden. Und jetzt sagt der David etwas Interessantes. Und das steht ausgerechnet so in der Mitte dieses Psalmes. Er sagt nämlich auch uns heute: Ich will euch etwas lehren, denn ich habe etwas gelernt aus diesen ganzen furchtbaren Situationen. Ich will euch etwas lehren, ich habe wirklich etwas daraus gelernt. Wir kommen gleich noch darauf zu sprechen, was das im Einzelnen ist. Aber was mir eben ganz wichtig ist, und deswegen liebe ich Psalmen, auch hier wird das ja ganz deutlich, dass nicht allein David hinter diesem Psalm steckt, sondern wir haben es hoffentlich gemerkt beim Hören, nämlich unser Herr und Heiland Jesus Christus. Der steckt in der Tat dahinter, und das kommt immer ganz deutlich, kommt das zum Tragen. Und ich denke, deswegen haben die Vorväter, haben zu Recht diesen Psalm auch in die Passionszeit hineingelegt. Und wenn wir uns diesen Psalm heute Nachmittag noch mal durchlesen, nicht, da sehen wir förmlich das Leiden unseres Herrn Jesus Christus. Da sehen wir ihn förmlich, wie er da am Kreuz hängt. Ja, da sehen wir förmlich auch diesen Soldaten, der da den Tod Jesu Christi feststellte, sodass ihm ja diese Gebeine nicht mehr gebrochen werden mussten, sodass Jesus dieses brutale Hinrichtungsende erspart blieb. Und wir lesen das ja auch hier in diesem Psalm, wo es da im Vers 20 heißt: Er bewahrt ihm all seine Gebeine, dass nicht eines zerbrochen werde. Aber wir sehen auch in diesem Psalm, und das ist das Wunderschöne an diesem 34. Psalm, wie der Vater seinen Sohn quasi aus den Toten herausholt. Und deswegen ist dieser Psalm eben nicht nur ein Passionspsalm, sondern er ist auch ein wunderschöner Auferstehungspsalm. Auch das sagt dieser Psalm, Vers 22, nicht dieser erste Teil, wo es da heißt: Der Herr erlöst die Seele seines Knechtes. Der Herr erlöst die Seele deines Knechtes. Und seht, liebe Geschwister, deswegen kann auch Jesus zu uns sagen: Ja, ich habe etwas ganz Entscheidendes gelernt. Ich habe etwas ganz Entscheidendes gelernt, was später der Hebräerbrief aufnimmt. Und zwar in diesem Kapitel 5, in dem Vers 8, wo er heißt: Wiewohl er der Sohn Gottes war, hat er an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und weil Jesus Christus wirklich etwas gelernt hat, kann er uns jetzt lehren. Und darum geht es eigentlich in diesem Psalm 34. Es soll uns etwas gelehrt werden. Das ist eigentlich die Idee, die hinter diesem Psalm steht. Das ist eigentlich die Überschrift, die über diesem Psalm steht, dass uns etwas gelehrt werden soll. Und deswegen steht dieser markante Vers 11 auch so in der Mitte, wo es dann heißt: Kommt her, ihr Kinder, hört mir zu, ich will euch etwas lehren. Ich will euch die Furcht Gottes lehren. Und das ist das Thema dieses Psalms 34. Vielleicht darf ich an dieser Stelle einen kleinen Exkurs machen. Das ist ja auch sicherlich mal ganz interessant zu wissen, denn dieser Psalm 34 hat so zwei Besonderheiten. Die eine Besonderheit ist, dass es ein sogenannter ABC-Psalm ist. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, was das bedeutet. Das heißt nämlich, dass jeder Vers mit einem Buchstaben in der Reihenfolge des hebräischen Alphabets beginnt. Das hebräische Alphabet mit 22 Buchstaben, genauer gesagt mit 22 Konsonanten. Das ist also die erste Besonderheit an diesem Psalm. Und die zweite Besonderheit an diesem Psalm ist nun, dass in diesem Psalm ein hebräischer Buchstabe ausfällt. Und das hat man mit Absicht gemacht. Und zwar warum? Damit nämlich ein anderer Buchstabe in der Mitte steht. Und der Buchstabe, der dann in der Mitte steht, ist ausgerechnet hier in diesem Vers 11, wo es heißt, kommt her, ihr Kinder, hört mir zu, ich will euch die Furcht Gottes lehren. Und da wir jetzt alle rechnen können, wissen wir, dass man natürlich dann mit einem Buchstaben früher fertig ist. Und deswegen hat der David am Ende nochmal einen anderen Buchstaben hineingebracht. So, und wenn man jetzt den ersten Buchstaben des ersten Verses nimmt, den ersten Buchstaben, also den hebräischen Buchstaben des mittleren Verses und den ersten Buchstaben des letzten Verses, dann stößt man auf das hebräische Wort lehren. Fand ich hochinteressant, wie das also hier gemacht worden ist. Und so sieht man schon, allein von der Grundstruktur her, Anfang, Höhepunkt, Schlusspunkt, ist das große Thema Lehren. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Ich denke, dass ich das vielleicht mal in diesem kleinen Exkurs mal erwähnen durfte. Ich denke, auch sowas ist mal ganz interessant zu wissen. Und Lehren, liebe Geschwister, Lehren ist ja das große Grundgeheimnis auch in der Bibel. Lehren im Sinne der Bibel heißt nie Informationen weitergeben, was den geringsten Anteil am Lehren ist. Informationen, liebe Geschwister, bekommen wir heute en masse. Nicht? Und was nützen uns die ganzen Datenmengen an Informationen? Damit sind wir also noch nicht gelehrt. Lehren im Sinne der Bibel heißt, ich lasse dich an meinem Leben teilnehmen. Ich nehme dich mit in mein Leben hinein, in meinen Lebensweg hinein. Und deswegen war Jesus Christus der Lehrer, nicht in dem Sinne, dass er jetzt Informationen weitergab, sondern dass er seine 12 Jünger ja mit in seinen Lebensentwurf, mit in seine Lebensmitte hineingenommen hat. Und das lesen wir ja in Matthäus 11, Vers 26, wo es da heißt, kommet her zu mir und lernet von mir, sagt Jesus Christus. Und was wird nun gelehrt? Es wird Gottesfurcht gelehrt. Die Lehre ist ja an und für sich schon schwierig, aber der Lehrinhalt natürlich erst recht. Und der Lehrinhalt, die Gottesfurcht zu lehren, steht in der Mitte der Bibel. Und wir wissen, was alles damit verbunden ist. Und das ist ja heute unser großes Manko in unserem Land, dass die Gottesfurcht total verloren gegangen ist. Und deswegen ist dieses ein ganz wichtiges Thema, nicht die Gottesfurcht, also wirklich zu lehren. Und was muss einem Menschen jetzt wirklich gelehrt werden? Die Gottesfurcht, was heißt das jetzt letztendlich? Das heißt nämlich letztendlich, dass der eine und wahrhaftige Gott über allem zu fürchten, nicht und zu ehren und zu lieben ist. Das ist die absolute Mitte, das erste Gebot. Erste Gebot. Und genau das sagt uns ja auch Mose. Sagt auch Mose zu seinem Volk in dem 5. Buch, Kapitel 10, Vers 12. Da sagt er ja zu dem Volk, nun Israel, was fordert der Herr dein Gott von dir? Dass du den Herrn deinen Gott fürchtest. Dass du in allen seinen Wegen wandelst und liebst ihn und dienst dem Herrn, deinem Gott, von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Das ist es, liebe Geschwister. Und wenn du Gott fürchtest, was tust du dann? Dann setzt du ihn an die erste Stelle. Und wie machst du das? Indem du in seinen Wegen wandelst, wie wir es gerade gehört haben, indem du in seinen Wegen wandelst, indem du ihn liebst, indem du ihm von ganzem Herzen dienst. Und das soll in unserem Leben geschehen, immer wieder. Und das müssen wir auch wissen, wenn uns Gottesfurcht gelehrt wird, dann ist das erst einmal ein Einstieg in dieses Thema. Glauben wir bitte nicht, dass wir damit fertig sind, sondern dann wird uns ein Leben lang Gottesfurcht gelehrt. Und das ist wichtig, dass wir immer wieder daran erinnert werden. Und so, ja, so möchte ich mal einfach sagen, so ist das heute Morgen wirklich ein Stück Fortsetzung, nicht im Unterricht, nicht dieses wichtigen Themas, im Unterricht der Gottesfurcht. Fragen wir uns natürlich jetzt, was heißt das nun? Was heißt das nun, wenn wir auf dem Weg der Gottesfurcht sind? Was heißt das nun? Das allererste ist, dass wir uns von den alten Systemen verabschieden. Dass wir uns frei machen von dem Zeitgeist, der sich immer weiter ausbreitet. Und das sagt uns ja dieser Psalm. Das macht ja der David wirklich in diesem Psalm deutlich, dass es da in der Tat ja ein negatives, ein böses, geistiges System um uns herum gibt, um uns herum pulsiert und schlägt. Der Zeitgeist. Und der Apostel Paulus hat mit aller Deutlichkeit im Neuen Testament immer wieder darauf hingewiesen. Das heißt also, es gibt in der Tat eine bewusste und eine unbewusste Gegnerschaft gegen Gott und gegen seine Leute. Und das wird in diesem Psalm hier beschrieben mit Menschen, die Böses tun, die gottlos sind und die die Gerechten hassen. Vers 21. Mit diesem Beispiel werden solche Menschen beschrieben, die Böses tun, die gottlos sind und die Gerechten hassen. Und liebe Geschwister, das ist kein altmodischer Kram, sondern es ist heute hochaktuell. Und gerade erleben wir das ja wirklich auch in der Auseinandersetzung mit der Bremischen Landeskirche, mit der Staatsanwaltschaft und so weiter. Ihr wisst alle, worum es da geht. Also das erleben wir auch rund um unseren Globus. Es gibt einen Hass gegen Menschen, die an den Gott Abrahams, Jakobs und Isaaks glauben, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Es gibt also einen Hass gegen Menschen aus dem Volk Gottes und einen Hass gegen die Jesusleute. Und wer zu beiden Gruppen gehört, der hat es besonders schwer. Wer zu beiden Gruppen gehört, der hat es also besonders schwer. Das ist der eine Gedankengang. Der andere Gedankengang, was diesen ersten Punkt betrifft, heraus aus diesem alten System, dass wir uns frei machen von diesem Zeitgeist. Der andere Gedankengang ist aber, dass das ja nicht nur eine Sache außerhalb von mir ist, dass da irgendwo dieses negative, böse geistige System ist, sondern das ist ja das Überraschende und das macht der David ja hier deutlich, dass das noch in mir ist. Und er nennt hier zwei Welten, die Welt der Wörter und die Welt der Taten. Die beiden Verse 13 und 14, wo er uns anspricht, wo er also sagt, behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht trügen. Und dann in Vers 14, weiche vom Bösen und tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Also Taten und Wörter. Und genau das nimmt ja der Apostel Petrus in seinem ersten Brief auf. Lest mal heute Nachmittag die ersten beiden Kapitel, wo es da geht, Ermahnung zum heiligen Wandel. Da nimmt er genau das Thema auch wieder auf. Und ich denke, gerade ein Mann wie David hat das ja in dieser Saul-Ära, in dieser Saul-Epoche erlebt, dass er eben nicht mehr der kleine, unschuldige Hirtenjunge ist. Und wir haben es ja gerade schon erwähnt, da kommt der letzte Überlebende des Massakers in Nobe, kommt zu David und erzählt ihm und berichtet ihm, was da Grausames passiert ist. Und just in diesem Moment merkt der David wirklich, da hänge ich mit drin. Da kann ich mich nicht einfach so freisprechen. Und dann sagt er ihm, das können wir nachlesen im 1. Samuelbuch, im Kapitel 22, dieser 22. Vers, da sagt er, ich wusste es von dem Tag an, als der Edomiter durchkam und es dem Saul berichtete. Und dann sagt er diesen Satz hier, ich bin schuldig an allen Seelen in deines Vaters Haus. Also der große, mächtige König hängt damit drin. Dieser König mit den wunderbaren Psalmen, die er geschrieben, die er gedichtet hat. Und er braucht genauso wie wir den allerletzten Vers, wo es da heißt, in Psalm 34, die auf ihn trauen, werden frei von aller Schuld. Die auf ihn trauen, das steht jetzt nicht, die auf ihn trauen, haben keine Schuld, sondern die auf ihn trauen, werden frei von aller Schuld. Und wir wissen, dass wir frei werden immer und immer wieder durch das Blut unseres Herrn Jesus Christus, das er am Kreuz auf Golgatha für jeden Einzelnen von uns vergossen hat. Also das ist das Erste, liebe Geschwister, ich darf aussteigen aus diesen alten Systemen, nicht? Und das ist ja eigentlich nur möglich durch dieses einmalige Kreuz, durch dieses einmalige Geschehen des Kreuzestodes von Jesus Christus. Und ich darf jetzt wirklich Platz nehmen bei diesem Gekreuzigten, bei unserem Herrn Jesus Christus. Das ist das Erste. Heraus aus diesen alten Systemen, frei machen von diesem Zeitgeist, sich nicht von dem einlullen lassen, einwickeln lassen, sondern frei werden davon mit der Hilfe unseres Herrn Jesus Christus. Und das Zweite, was man dann erlebt, liebe Geschwister, ja, das sehen wir ja an dem David so deutlich, dass wir hineingeführt werden in eine unglaubliche Glaubenserfahrung. Dass wir hineingeführt werden in eine unglaubliche Glaubenserfahrung. Der lebendige Gott ist ja jetzt in das Leben dieses Davids hineingetreten. Ich denke mal, wie in kaum ein anderes Leben des Alten Testamentes. Aber in dem Moment, wo das geschehen ist, da hat sich unheimlich viel im Leben des Davids verändert. Ja, man möchte fast sagen, ist unheimlich viel auch durcheinander geraten. Nicht? Und wir haben ja vorhin schon davon gesprochen, er erlebt das ja in dieser berühmten Saul-Ära, in dieser Saul-Epoche, nicht, die immer wieder in großer Dichte im Alten Testament beschrieben wird. Und man möchte fast sagen, ja, die sozusagen als Modellgeschichte steht für unsere Glaubensgeschichten, die wir zu leben haben. Und wir haben das ja in der Vergangenheit immer schon wieder erwähnt. Es ist eben nicht so, dass, wenn du zum Glauben an Jesus Christus kommst, alles locker, leicht und gut ist. Nein, du kommst zum Glauben an den Herrn Jesus Christus, oder genauer gesagt, der Herr Jesus Christus führt dich zum Glauben an ihn. Und er lädt dich ein in sein Boot. Erinnern wir uns an die Bootsgeschichte, die wir vor einigen Wochen oder Monaten gehört haben. Er lädt uns ein, in sein Boot einzusteigen und es wird stürmisch. Und hier dieser 34. Psalm spricht ja genau davon, dass der Glaubende eine ganz große Not erfährt. Er ist eben nicht herausgenommen aus der Not. Er hat eben nicht die Police gebucht, keine Schwierigkeiten. Sondern über ihn ist all das ausgestreut, ja, was in der Welt so ausgestreut ist. Und hinzu kommt noch die ganze Problematik, die er hat, weil er zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Und das muss der Glaubende wissen. Genau das erlebt also David hier und durchscheinend natürlich unser Messias, der Herr Jesus Christus erlebt, hat das erlebt. Nicht eine ganz große Not erlebt also wirklich David auf diesem Weg, den er gegangen ist. Und liebe Geschwister, wir müssen das so sagen, das sind Wege, die letztlich Gott so geführt hat. Nicht, das ist ja auch das, was wir vorhin in der Gebetsgemeinschaft gehört haben mit Christine Esser. Nicht, da stehst du ja erstmal fassungslos davor und denkst, warum muss sowas passieren? Und wir wissen, der Herr macht keine Fehler, auch wenn wir das vielleicht im ersten Moment gar nicht verstehen. Nicht? Und wir sowas vielleicht gar nicht tun würden, wenn wir die Macht hätten oder was weiß ich. Nicht? Aber das ist es eben. Es sind Wege, die der lebendige Gott so führt und so eben auch damals bei dem David. Und alles nicht, dass er ausgerechnet in dieser Saul-Ära, in dieser Saul-Epoche ja gesalbt wurde. Nicht, dass Salböl über sein Haupt von dem Propheten Samuel ausgegossen wurde. Nicht, dass der Herr das wirklich auch hier gelenkt und geleitet hat bei all den eigenen Fehlern, die der David da gemacht hat, ganz klar. Nicht? Aber er kommt eben in diese Not hinein, in diese Anfechtung hinein, in diese Zweifel hinein, in diese Unsicherheit, in diese Flucht hinein, dass er manchmal gar nicht weiß, wie geht es eigentlich weiter. Und dass er uns genau das sagen kann, ja, was er hier wiedergibt. Vers 19, der Gerechte muss viel leiden. Ein ganz, ganz wichtiger Kernsatz im Alten Testament. Und der wird im Neuen Testament 1:1 übernommen. Und es ist gerade der Apostel Paulus, der das den ersten Gemeinden in seinen Verkündigungen auf den Missionsreisen gelehrt hat. Apostelgeschichte 14, Vers 22, diesen Vers kennen wir alle. Wir müssen durch viel Bedrängnis in das Reich Gottes eingehen. Wir müssen durch viel Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Und liebe Geschwister, das ist kein Dramasatz. Das ist kein masochistischer Satz, in dem man sich so suhlen kann, wie das manche machen. Das ist ein Aufklärungssatz. Das ist ein Aufklärungssatz, dass Menschen, die an den Herrn Jesus Christus glauben, eben in Not, in Schwierigkeiten, in Anfechtung kommen. Und liebe Geschwister, da wollen wir uns wirklich immer wieder auch in unserer Zeit daran erinnern lassen, wie unsere Glaubensgeschwister rund um den Globus nicht das in einer ganz anderen Art und Weise erleben, als wir heute hier noch. Noch leben wir in einem friedlichen Land. Aber wir wissen um Glaubensgeschwister rund um unseren Globus, da sieht es also ganz, ganz, ganz anders aus. Aber das muss man sagen, die Zuweisungen Gottes, was Bedrängnisse anbetrifft, macht nicht vor Westeuropa Halt, macht nicht vor Deutschland Halt, macht nicht vor deiner und meiner Ehe, vor deiner und meiner Familie und Haustür Halt. Das müssen wir wissen. Das gehört zum Glaubensleben dazu. Und das macht dieser Psalm hier also wirklich deutlich. Und das ist alles hier in diesem Psalm wirklich abgebildet. Und hat natürlich seinen Höhepunkt im Durchscheinen, im Durchleuchten des Messias Jesus Christus und seines ganz besonderen Weges, den er für uns gegangen ist. Aber zu dieser unglaublichen Glaubenserfahrung, in die Gott den David und in die Gott auch uns hineinführt, gehört aber nicht nur eben die Not, sondern hört auch etwas, was ganz eng damit zusammenhängt und was uns hier förmlich so entgegenklingt, nämlich das Gebet. In diesem Psalm, das fällt ja direkt auf, wird der lebendige Gott in vielfältiger Weise angerufen. In vielfältiger Weise angerufen. Endlich zu hören, endlich etwas zu tun. Vers 4a, da ich den Herrn suchte. Vers 6a, da der Elende rief. Vers 17a, als die Gerechten schrien. Und dann nochmal in Vers 18, wo vom zerbrochenen Herzen und vom zerschlagenen Gemüt die Rede ist. Also hier wird intensiv gebetet. Und wir wissen aus dem Leben von Jesus, seine intensivsten Gebete waren am Ende seines Lebens. Denken wir an das hohe priesterliche Gebet, denken wir an das Gebet im Garten Gethsemane. Und noch ein drittes gehört dazu, wenn ich in solche Glaubenserfahrungen hineingeführt werde. Nicht nur die Not, nicht nur das Gebet, sondern auch die Hilfe. Sondern auch die Hilfe. Und hören wir mal bei Martin Luther rein, wie er das so in seiner Art gesagt hat. Es ist beschlossen, dass der Gerechte viel leiden muss. Willst du gerecht sein? So schicke dich auch zum Kreuz und Leiden. So muss es sein. Aber wiederum ist auch beschlossen, dass der Herr aus allem hilft. Er wird nicht ein Beinlein verloren sein, noch ausbleiben. Auch die Haare auf deinem Haupt sind gezählt. Das wiederum ist auch beschlossen. So sagt es Luther. Und das lesen wir ja in diesem Psalm. Das lesen wir ja in diesem Psalm, dass der David wirklich sagen kann, ja, der Herr hat mich in eine unglaubliche Glaubenserfahrung hineingeführt. Ich habe wirklich Not, Anfechtung, Verzweiflung, Ängste, alles erlebt. Und ich habe zum Herrn gerufen, ich habe zum Herrn geschrien, aber ich muss sagen, der Herr hat mir immer wieder herausgeholfen. Jetzt kannst du natürlich einwenden und sagen, ja, so wie der, das haben wir ja gleich am Anfang des Psalms gehört. Nun hat sich ja der David nicht ganz koscher verhalten, dass er sich da wahnsinnig gestellt hat, obwohl er ja gar nicht wahnsinnig war, dass er das eben halt nur so gespielt hat. Aber das hat den Luther nicht so sehr interessiert. Und Johannes Calvin hat dazu Folgendes gesagt. Das war nicht rechtens, aber ich antworte hierauf, wenn der Herr zuweilen zulässt, dass die Seinen sich in der Wahl der Mittel versehen und dass sie fallen, so liegt darin nichts Widersinniges. Die Befreiung war Gottes Werk. Das verkehrte Mittel dagegen ist dafür zuzuschreiben. So sagt es also Johannes Calvin. Und wir wissen aus dem Leben von David, der lebendige Gott hat ihn immer wieder da herausgeholt. Auch in dieser schwierigen Situation. Er hat eben nicht das Hinrichtungskommando des Sauls da im Philisterland bei ihm ankommen lassen. Und er hat ihm auch geholfen, dass er aus dieser Depression der Mitschuld an dem Tod dieser 85 Männer, dieser 85 Priester, dass er aus dieser Depression hat Gott ihn wieder herausgeholt, sodass er wieder zu ihm aufblicken konnte. Also immer wieder hat er das erlebt. Lest mal den zweiten Teil des ersten Samuel-Buches durch, bis zu dieser Katastrophe von Ziklag. Da werden wir immer wieder erleben, wie der lebendige Gott diesen David aus allen schwierigen Situationen wirklich herausgeholt hat. Und dieser Psalm 34 macht das ja in besonderer Weise deutlich. Vers 4. Da ich den Herrn suchte, und jetzt kommt es, antwortete er mir und er rettete mich aus all meiner Furcht. Vers 5, die auf ihn blicken, werden strahlen und ihr Angesicht wird nicht erröten. Vers 6, da dieser Elende rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Vers 7, der Engel des Herrn lagert sich um die her, so in Fürchten, und er rettet sie. Vers 15, die Augen des Herrn achten auf die Gerechten und seine Ohren auf ihre Schreien. Und Vers 17, als jene schrien, hörte der Herr und rettete sie aus all ihrer Not. Also Not, Gebet, Hilfe. Das gehört zu der Glaubenserfahrung. Und da kann David jetzt sagen, ja, das habe ich alles erlebt. Und selbst Jesus Christus kann das ja auch sagen. Ja, das habe ich alles erlebt. Und deswegen strahlt in diesem Psalm auch der Ostersonntag auf, nicht? Wir sehen diesen Moment, wie der Sohn Gottes wirklich aus dem Grab heraussteigt und seinen Siegeszug antritt, der bis heute anhält. Wunderbar, wie das in diesem Psalm beschrieben wird. Also, liebe Geschwister, heraus aus dem alten System. Freimachen mit Gottes Hilfe von diesem Zeitgeist. Hinein in diese unglaubliche Glaubenserfahrung. Und jetzt kommt noch ein drittes. Dass ich dann in eine völlig andere, in eine völlig neue Lebenswirklichkeit hineingestellt werde. Dass ich eine völlig andere, eine völlig neue Lebenswirklichkeit praktiziere. Auch das macht hier jetzt wirklich der Psalm deutlich. Das heißt also, er steht jetzt im Leben des David, Querstrich der Jesusleute, steht jetzt eine völlig andere, eine völlig neue Lebenswirklichkeit in der Mitte, nämlich sozusagen ja, das Lob für den lebendigen Gott, die Ehre des lebendigen Gottes. Und was bei uns vielleicht am Ende käme, ist ja interessant. Das steht ja hier gleich am Anfang und macht also die Bedeutung groß, nicht? Dieses Lob Gottes, wenn es da heißt, und das ist ja auch jetzt, fortan für uns bestimmend für unser Leben, wenn es da heißt, ich will den Herrn loben alle Zeit, sein Lob soll immer da in meinem Munde sein, meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sie freuen, preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Darum geht es, liebe Geschwister. Das ist die neue Lebenswirklichkeit. Das ist die Mitte. Verstehen wir, da wird nicht nur mal so ein Danklied gesungen, weil es so sein muss oder weil uns der Psalm 103 dazu auffordert. Und dann tun wir das ordnungsgemäß und dann haken wir das ab, dann ist die ganze Sache erledigt. Jetzt merken wir plötzlich, dass jemand anderes absolut in der Mitte steht. Da nimmt jetzt nicht jemand eine Randposition ein. Da heißt es jetzt nicht ich und jemand anderes. Da steht jetzt absolut der lebendige Herr, steht jetzt in der Mitte meines Lebens. Und liebe Geschwister, das merkt man in einer Gemeinde. Das merkt man in einer Gemeinde, ob da noch so ein letzter Hauch von Gottes Ehre da vorbeirauscht. Oder ob man wirklich begriffen hat, dass das wirklich die Mitte ist, unser lebendiger Gott, und dass ihm dann die entsprechende Ehre und der entsprechende Lob wirklich zuteilkommen muss. Und es ist ja interessant, wie das hier auch beschrieben wird, mit dem Lob und mit der Ehre. Die Ehre bekommt der lebendige Gott alle Zeit. Unabhängig davon, wie ich mich gerade fühle, ob ich in Stimmung bin oder wie gerade mein emotionaler Puls ist oder wie diese ganzen Sprüche alle heißen. Er bekommt diese Ehre, er bekommt diesen Lob alle Zeit. Und nicht nur das, er bekommt diesen Lob auch hörbar. Nicht nur für dich in deinem privaten Kämmerlein, das kannst du natürlich tun, sondern es sollen alle hören, die Elenden, damit sie wieder aufgebaut, damit sie wieder aufgerichtet werden, damit sie ihren Blick wieder zum lebendigen Herrn richten können. Und natürlich, damit es auch die hören, die Gott nicht kennen, die noch nichts mit ihm am Hut haben, aus welchen Gründen auch immer, oder die einen anderen Gott haben. Hörbar soll dieses Lob, soll diese Ehre sein. Und ich finde so interessant diese Passage aus dem zweiten Kapitel des Danielbuches. Nicht, wo Daniel kurz vor seiner Hinrichtung stehend diesen Traum deuten musste. Und er dann mit seinen drei Freunden zum lebendigen Gott betet. Und der lebendige Gott dem Daniel ja die Offenbarung des Traumes gibt. Und wie er dann vor den König Nebukadnezar geführt wird. Und man könnte jetzt meinen, jetzt würde der so seine Krawatte zurechtrücken und würde jetzt so einen auf säkulär machen. Nein, nein, liebe Geschwister. Da steht er vor dem König Nebukadnezar und macht ihm in aller Deutlichkeit klar, dass das, was er jetzt zu sagen hat, nicht seine Privatidee ist, sondern dass es wirklich einen lebendigen Herrn gibt, der Herr über Himmel und Erde, der ihm, Nebukadnezar, durch ihn, durch Daniel etwas zu sagen hat. Also da passiert genau in dieser Geschichte mit dem Daniel, geschieht genau das, was hier im Psalm 34 steht, dass dem lebendigen Gott wirklich die Ehre gegeben wird, und zwar hörbar, zwar öffentlich, und damals bei Daniel auf der denkbar höchsten Ebene. Der denkbar höchsten Ebene. Also die Ehre für den lebendigen Gott, nicht nur alle Zeit, nicht nur hörbar, es kommt noch ein drittes hinzu, sondern es wird auch begründet. Wird auch begründet, weil nämlich der lebendige Gott etwas getan hat, weil er geholfen hat. Es wird also begründet. Und so geschieht das alles hier in diesem Psalm. Und das steht absolut in der Mitte. Schlussfrage, liebe Geschwister. Sind wir alle so gelehrt? Sind wir alle so gelehrt, dass wir Gott fürchten? Dass wir ihn wirklich an die erste Stelle setzen? Das heißt, heraus aus dem alten System. Das heißt, hinein in diese unglaubliche Glaubenserfahrung und dann wirklich diese neue Lebenswirklichkeit zu praktizieren? Fragezeichen. Und wenn wir schon ein paar Schritte oder ein paar Jahre oder ein paar Jahrzehnte mit unserem Herrn Jesus Christus gegangen sind, glauben wir bitte nicht, dass wir mit dem Thema, dass uns Gottesfurcht gelehrt werden muss, zu Ende sind. Wo kämen wir denn dahin? Liebe Geschwister, wir brauchen immer wieder diese gute, heilige Erinnerung darüber, dass Gottesfurcht das Thema ist. Und ich denke, das ist auch das Thema in der heutigen Zeit. Die Gottesfurcht ist weg. Du kannst hinschauen, wo du willst, die Gottesfurcht ist weg. In dem Großteil unserer Bevölkerung. Und das, deswegen war mir das also gerade wichtig, heute mal darüber zu sprechen, über dieses wichtige Thema Gottesfurcht gelehrt zu bekommen. Und der Herr möge uns wirklich segnen, dass wir immer wieder dazulernen und dass wir auch immer wieder daran erinnert werden an dieses wichtige Thema der Gottesfurcht. Amen. Ich möchte mit uns noch beten. Ja, ewiger Gott und Vater in Jesus Christus, wir möchten dir so von Herzen danken, ja, für dieses große Vorrecht, dass du uns wirklich gelehrt hast, dass wir dir so viel wert oder wichtig waren, dass du wirklich in unser Leben hineingetreten bist, dass du uns nicht dieser Gottlosigkeit überlassen hast mit ihren vielfältigen Spielarten. Und wir beten dich jetzt an und in alle Ewigkeiten über dieses Geschenk. Und wir möchten dir auch danken, dass wir aus all diesen alten Systemen heraustreten durften, dass wir unser ja, unser schuldbeladenes Leben wirklich reinigen dürfen durch das Blut deines Sohnes Jesus Christus, unserem Herrn. Und danke auch, dass du uns mit hineinnimmst in diese, ja, in diese unglaubliche Glaubenserfahrung aus Not, aus Gebet und aus Hilfe. Und wir wollen dich, den Ewigen, den Alleinigen, den Heiligen, den Barmherzigen anbeten.